Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass wir hier im Sommer zusammen sind und auch eine volle Kirche haben. Und wir wollen heute und nächstes Mal, da bin ich auch noch mal dran, uns den kleinen Propheten Haggai anschauen. Der war in unserem Textplan schon im Juni oder Juli, aber da hatten wir so viel anderes. Und ich finde diesen Propheten so klasse, dass ich dachte, den dürfen wir nicht ausfallen lassen. Haggai ist einer der nachexilischen Propheten. Hört sich gut an schon mal, oder? Nachexilisch, also wenn er irgendwie mal... Egal, also das heißt einfach, das Volk Israel wurde ja in das Exil geführt, nämlich nach Babylon, in die babylonische Gefangenschaft. Und da durften sie auch wieder zurückkehren. Und als sie wieder zurück waren, gab es noch drei Propheten, die da dann gewirkt haben. Und da ist Haggai einer davon. Also der war einfach nach dieser babylonischen Gefangenschaft so am Wirken. Der andere ist Sacharja und der dritte ist Maleachi. Und ein Zeitgenosse von Haggai war der Esra, der zählt nicht zu den Propheten, aber das, was im Esra-Buch so beschrieben wird, das ist praktisch die gleiche Zeit, wie da in der Haggai auch wirkt. Und wenn wir jetzt so, damit wir uns ein bisschen reinversetzen können, diese babylonische Gefangenschaft, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, es war so, die Israeliten, die Juden wurden verschleppt nach Babylon. Nicht alle, da sind schon auch welche im Land zurückgeblieben, aber doch ein ganzer Teil wurde verschleppt. Und Gott hatte schon angekündigt durch Jeremia, dass sie 70 Jahre später wieder zurück dürfen. Und jetzt wurden die nicht alle auf einmal verschleppt, sondern es gab so drei große Wellen. Und beim dritten Mal, da hat Nebukadnezar, der babylonische König, auch noch Jerusalem und Juda zerstört, also von Jerusalem die Mauern und den Tempel und alles Mögliche. Und dann, 70 Jahre nachdem die ersten weggeführt wurden, durften die wieder zurück. Da kamen dann auch nicht alle auf einmal, da gab es auch so mehrere Wellen. Aber die ersten, die zurückkamen, die kamen zurück unter der Leitung von Zerubabel, das war der Statthalter, und von Jeschua, das war der oberste Priester. Die zwei Namen sind wichtig, Zerubabel und Jeschua, weil um die geht es jetzt auch bei Haggai. Die sind zurückgekommen und dann haben die was richtig Gutes gemacht. Nämlich sowohl Zerubabel als auch Jeschua, die haben gesagt, wir packen es an, den Tempel aufzubauen. Der war ja zerstört. Und sie haben es angefangen, waren auch erfolgreich, indem sie Altar aufgebaut haben und dieses und jenes. Aber dann gab es Probleme. Da gab es genügend Leute, die das nicht gern gesehen haben, dass die Juden wieder den Tempel aufbauen. Und die haben sie entmutigt und haben sie auch angeschwärzt bei Artaxerxes, diesem König, der jetzt von den Medern und Persern in Amt und Würden war. Und auf jeden Fall haben sie sich einschüchtern lassen und diesen Tempelbau wieder aufgehört. Ich habe mir gedacht, so ein bisschen für die, die am Stausee mit dabei waren bei dem Gottesdienst, wo wir über Petrus gesprochen haben. Der Petrus, der hatte diesen mutigen Schritt aus dem Boot hinaus gemacht und dann kamen die Schwierigkeiten. Der Wind und die Wellen und der Sturm und so. Und als er darauf geschaut hat, ging er dann unter. Er hätte auf Jesus schauen sollen und das hat er im nächsten Moment dann auch gemacht, indem er zu Jesus gerufen hat und dann ging es weiter. Aber so war es bei denen auch. Die haben das mutig angepackt, das gute Werk, und dann kamen die Schwierigkeiten und sie haben sich entmutigen lassen. Und uns geht es vielleicht auch manchmal so, gell? Wir packen das Gute an und dann, wenn Schwierigkeiten kommen, lassen wir uns auch manchmal entmutigen. Und jetzt, 17 Jahre später, da beruft Gott den Propheten Haggai, um diesem Zerubabel und Jeschua und dem ganzen Volk etwas zu sagen. Also die sind jetzt 17 Jahre wieder in ihrem Land. Und jetzt nach dieser etwas ausführlichen Einleitung lese ich euch vor, was Haggai zu sagen hat. Im zweiten Jahr des König Darius erging am ersten Tag des sechsten Monats das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an den Statthalter von Juda, Zerubabel, den Sohn Shealtiels, und den Hohepriester Jeschua, den Sohn Jozadaks. Also die beiden sind nach wie vor hier die Verantwortlichen, sowohl der Zerubabel als auch der Jeschua, die 17 Jahre vorher mit denen da zurückkamen. So spricht der Herr der Heerscharen: Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt zwischen den Fingern. Deshalb sagt der Herr, der Herrscher der Welt, merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel. Daran habe ich Freude. Damit ehrt ihr mich. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Wenn ihr den Ertrag eurer Arbeit in eure Häuser brachtet, blies ich ihn fort. Warum das alles? Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Deshalb kommt vom Himmel weder Tau noch Regen für euch und die Erde lässt nichts mehr wachsen. Deshalb habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen, über die Berge, die Kornfelder, die Weingärten und Olivenhaine, sodass nichts mehr gedeiht. Menschen und Tiere müssen darunter leiden und was ihr unternehmt, will euch nicht mehr gelingen. Soweit diese Botschaft von Haggai. Ich lese nachher noch, wie es weitergeht. Aber es ist schon ein hartes Wort, was Gott hier an die Verantwortlichen und das ganze Volk letztlich sagt. Weil wenn ich mich so in die Situation hineinversetze, die sind da von Babylon zurückgekommen, den weiten Weg, haben ein verwüstetes Land vor sich vorgefunden. Natürlich, man muss irgendwie gucken, wie man über die Runden kommt. Die Häuser, die kaputt waren, musste man wieder aufbauen. Man muss irgendwie schauen, die Felder wieder zu bewirtschaften. Und dann kriegt man es hier mit. Jetzt lief es auch noch schlecht. Da gab es Dürrezeiten. Da wuchsen die Dinge nicht so, wie sie sollten, obwohl sie reichlich ausgesät haben. Doch nur eine kümmerliche Ernte. Auch das noch bei all diesen Herausforderungen. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber unsere menschliche Logik ist doch dann, naja, ich muss halt noch ein bisschen mehr reinklotzen. Irgendwie müssen wir gucken, vielleicht können wir die Felder noch bewässern oder ein bisschen Dünger und dies und das. Und irgendwie halt noch ein bisschen mehr ranklotzen und schauen, dass die Sachen laufen. Und wenn die Sachen dann laufen, dann können wir auch nach Gottes Sache gucken, nach dem Tempel und so. Aber jetzt, irgendwie müssen wir ja überleben. Und was sagt Gott? Er dreht die Logik gerade rum. Und er sagt, hey, macht's anders herum. Ich lese uns nochmal hier Vers 9, der zweite Teil, und Vers 10. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Vers 9, genau. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Wenn ihr den Ertrag eurer Arbeit in eure Häuser brachtet, blies ich ihn fort. Warum das alles? Ihr lasst mein Haus in Trümmer liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Deshalb kommt vom Himmel weder Tau noch Regen für euch und die Erde lässt nichts mehr wachsen. Und positiv gesagt in Vers 7, deshalb sagt der Herr, der Herrscher der Welt, merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel. Daran habe ich Freude, damit ehrt ihr mich. Also er dreht die Logik rum und sagt, hey, stellt mich und meine Sache an den ersten Platz in eurem Leben und so ein bisschen unausgesprochen klingt damit, dann werdet ihr merken, dann wird das andere auch laufen. Dann habt ihr wieder eine gute Ernte. Dann werde ich euch segnen und dann werden die Dinge laufen. Fällt euch da irgendwie ein Bibelvers aus dem Neuen Testament dazu ein? Ich habe ihn gerade schon fast zitiert und ich glaube, manche haben ihn im Kopf, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Oder wie ich es gern übersetze, stellt Gott und seine Sache an den ersten Platz in eurem Leben, dann werdet ihr alles Lebensnotwendige bekommen.
so wird euch das alles zufallen. Da bezieht sich Jesus, das bezieht sich auf die Verse davor, wo er auch von Essen und Trinken und Kleidern spricht und wo er sagt, hey, das wird euch zufallen, wenn ich an der ersten Stelle stehe, Gott und seine Gerechtigkeit an der ersten Stelle steht. Und bei Haggai genauso, es geht um diese lebensnotwendigen Dinge und er sagt, hey, stellt Gott und seine Sache an den ersten Platz. Und das ist das, was ich dir und mir sagen möchte, schau zuerst nach Gott, du wirst dabei nicht zu kurz kommen. Interessant finde ich, die Juden, die haben ja nicht gegen Gott rebelliert. Also die waren jetzt ja nicht, dass sie sagten, oh, wir wollen Gott nicht mehr oder irgendwie, wir wenden uns von ihm ab. Das war es gar nicht, nur er ist eben so zur Seite gerutscht über all dem vielen, was sie eben zu tun hatten. Und ich glaube, das kennen wir auch häufig, oder? Bei all dem vielen in unserem Alltag, manchmal rutscht Gott einfach zur Seite und dann ist es gut, wenn wir wieder daran erinnert werden. Nein, Gott soll an der ersten Stelle stehen, egal in welcher Lebenssituation ich gerade bin. Es kann vielleicht schon in der einen Situation mal so und in der anderen so aussehen, aber wenn Gott irgendwie einen Auftrag hat für mich oder mir irgendwas wichtig macht, dann gilt es zu tun, egal in welcher Situation ich bin und dann wird er mir auch die Kraft dazu geben. Jetzt fand ich es interessant, wenn wir nochmal zurückgehen auf den Vers 4. Da sagt Gott, oder im Vers 2 sagt er, das Volk sagt, es ist noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Wie gesagt, sie hatten ja angefangen, aber halt wieder aufgehört. Und dann, aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Dieses prächtige Häuser fand ich interessant. Wörtlich heißt es da getäfelte Häuser. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr euch so die Häuser der Juden damals vorstellt. Ich stelle mir die relativ einfach vor. Also so im Vergleich zu dem, wie wir heute wohnen, glaube ich, war das relativ einfach. Und ich glaube, die haben auch nicht alle in einem Wahnsinnspalast gewohnt oder so, sondern die haben halt so gewohnt, dass sie leben konnten. Und ich frage mich, was würde Gott zu unseren Häusern sagen? Zu deiner und meiner Wohnung, zu dem, wo wir wohnen. Ich glaube, wenn er damals von prächtigen Häusern redet, dann wird er jetzt auch von prächtigen Häusern reden, in denen wir leben. Und ich sage das so, weil irgendwie fühlt man sich ja immer nicht so als zu den Reichen zugehörig. Also die Reichen, das sind die, die irgendwie vielleicht eine Yacht irgendwo liegen haben, gell? Oder irgendwie nicht nur ein Haus, sondern einen tollen Swimmingpool dabei und noch jemand angestellt, der das pflegt und so. Das sind die Reichen, so gefühlt. Aber wenn wir uns so mit der gesamten Weltbevölkerung vergleichen, dann gehören wir auch zu den Reichen. Vielleicht kennt ihr diesen Text von Professor Klaus Müller, katholischer Professor, der hat 2010 eine Predigt gehalten, die wurde recht bekannt. Da hat er gesagt, falls sich in deinem Kühlschrank Essen befindet, du Kleider hast, ein Dach über dem Kopf und ein Bett zum Schlafen, bist du reicher als 75% aller Erdenbewohner. Falls du ein Bankkonto hast, Geld im Portemonnaie und auf Kleingeld nicht achten musst, gehörst du zu den 8% der wohlhabenden Menschen auf dieser Welt. Ich habe es nicht überprüft, diese Statistik. Ich habe tatsächlich jetzt auch nichts weiteres gefunden, aber ich nehme an, er hat es schon recherchiert. Und das war 2010. Ich weiß nicht, wie es 2026 aussieht, aber ich nehme an, das hat sich nicht so riesig verändert oder vielleicht hat sich es eher noch stärker in die Richtung entwickelt. Aber eben, wenn wir ein Bankkonto haben, ein bisschen Geld im Geldbeutel und jetzt nicht jeden Cent rumdrehen müssen, dann gehören wir zu den 8% der wohlhabenden Menschen auf dieser Welt. Und so ist gut, wenn wir das einfach im Blick haben. Uns geht es immer noch sehr gut und es ist gut, wenn wir mit dem, was wir haben, großzügig sind. Ich habe ja schon mal von diesem Buch von David Platt erzählt, Keine Kompromisse. Das hat mich sehr bewegt. David Platt ist ein Amerikaner und war Pastor in einer amerikanischen Gemeinde, oder ist es vielleicht auch wieder. Und er hat diese amerikanische Gemeinde gekannt, so eine klassisch wohlhabende Gemeinde, und ist dann in irgendein Land gegangen und hat unter verfolgten Christen gearbeitet. Er schreibt nicht, welches Land das ist, wahrscheinlich, weil es zu gefährlich wäre. Auf jeden Fall schreibt er da, dass eben die Christen, die da zum Gottesdienst sonntagmorgens kommen, manchmal 2-3 Stunden zu Fuß unterwegs sind, dass sie alle bis zu unterschiedlichen Zeiten kommen, damit es nicht auffällt, dass da jetzt viele zusammenkommen, dass es für alle ein Wagnis ist, überhaupt zu kommen, weil sie nicht wissen, ob sie das überleben. Und er vergleicht es dann so mit Amerika, wo er sagt, da fahren die Leute im großen Auto auf dem Parkplatz und kommen dann in die klimatisierte Gemeinderäume rein, und es kostet nicht viel, da in den Gottesdienst zu gehen. Und jetzt ist es so, ich denke, wir müssen ja jetzt nicht extra unsere Verhältnisse schlecht machen. Jetzt wir hier haben auch wenigstens keine klimatisierten Räume, gell? Da sind wir schon ein bisschen geistlicher. Aber trotzdem, das, was er für Amerika sagt, glaube ich, gilt für die westliche Welt insgesamt. Und er sagt, früher war in Amerika der blinde Fleck bei den Christen die Sklavenhaltung. Also was man heute nicht mehr verstehen kann, dass auch Christen irgendwie das mit unterstützt haben, so diese Sklavenhaltung, das war einfach der blinde Fleck bei den Christen damals. Und er fragt, kann es sein, dass unser blinder Fleck heute unser Reichtum ist? Ich möchte es uns einfach auch fragen, kann es sein, dass unser blinder Fleck der Reichtum ist? Weil er sagt dann auch, eigentlich dürfte es doch nicht sein, dass irgendeine Missionsorganisation in den westlichen Ländern jemand nicht aussenden kann, weil kein Geld da ist, wo wir insgesamt eigentlich genug Geld hätten. Ich stelle uns mal diese Frage und möchte es positiv formulieren. Ich glaube, es war Georg Müller, der sagte, es ist nicht dann ein reiches Leben, wenn wir uns hier auf der Erde alles leisten können, sondern es ist ein reiches Leben, wenn wir den Willen Gottes tun und mit Gott Abenteuer erleben. Es ist ein reiches Leben, wenn wir den Willen Gottes tun und mit Gott Abenteuer erleben. Ich finde es richtig gut, dass wir so dieses Prinzip des Zehnten haben, also wo wir sagen, wir wollen 10% von dem, was wir haben, spenden für Gottes Sache, für die Gemeinde oder für Missionare oder für verfolgte Christen oder wie auch immer. Das ist echt ein gutes Prinzip. Aber ich will so ein bisschen provokant sagen, 10% müssen nicht die Oberkante sein. Vielleicht sind bei dir auch 20% oder 30% dran. Und ich will da keinen Druck machen, aber einfach jeder so, wie er es kann, und jeder so, wie es ihm Gott aufs Herz legt. Und gut, wenn wir im Blick haben, wenn wir 10% spenden, ist gut, aber dann lässt uns Gott auch 90%. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, 20%, 30% zu geben, letztlich das, was Gott uns aufs Herz legt. So, jetzt hat Haggai all diese Dinge gesagt. Wie werden Zerubabel und Jeschua und die anderen vom Volk wohl reagieren? Werden sie so reagieren, wie wir das kennen von den Propheten, dass sie es irgendwie hören, aber es tut sich halt nichts? Oder nehmen sie es sich zum Herzen? Ich lese uns die letzten paar Verse aus unserem Kapitel. Zerubabel, Jeschua und alle, die vom Volk von Juda übrig waren, nahmen sich zu Herzen, was der Herr, ihr Gott, ihnen durch Haggai sagen ließ. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte, und erschraken darüber, dass sie den Herrn nicht gebührend geehrt hatten. Da ließ der Herr durch seinen Boten Haggai sagen, ich stehe euch bei. Ich, der Herr, sage es. Und der Herr erweckte den Geist des Statthalters von Juda, Zerubabel, des Sohnes Shealtiels, und den Geist des Hohepriesters Jehoshua, des Sohnes des Jozadak, und den Geist all derer, die vom Volk noch übrig waren, sodass sie kamen und die Arbeit am Tempel ihres Gottes, des Herrn der Heerscharen, aufnahmen. Das war am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des König Darius. Wow, Überraschung. Die machen tatsächlich das, was der Prophet gesagt hat. Das gibt es eigentlich nie, oder? Im Alten Testament. Also, ja, so wahrscheinlich auch nicht. Aber trotzdem, wenn wir so an Jeremia denken, der geredet hat und das Volk immer wieder ermahnt hat und die haben nicht auf ihn gehört und viele andere, dann ist das doch echt mal klasse, oder? Da sagt der Haggai was im Namen Gottes und die hören und packen die Sache an. Und dann finde ich toll hier Vers 13, sie kriegen gleich nochmal eine Botschaft von Gott, nämlich, da ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Haggai sagen, ich stehe euch bei, ich der Herr sage es. Also da, wo sie es anpacken, da werden sie richtig ermutigt. Und nicht von irgendjemand, sondern von Gott selber. Er sagt ihnen, ich stehe euch bei. Und das möchte ich uns auch sagen, wenn du Gott und seine Sache an den ersten Platz stellst, dann darfst du mit seiner Unterstützung und Ermutigung rechnen. Dass die Stürme auch kommen, das sehen wir bei Petrus und das haben wir da bei denen gesehen, als sie das erste Mal den Tempel angefangen haben. Also die Probleme kommen schon, aber Gott steht auch zur Seite und hilft und er ist der Starke, der eben hilft, der ermutigt und der mit zur Seite steht. Und das andere, was ich toll finde, ist da im Vers 14, der Herr erweckte den Geist des Zerubabel und Jeschua und von denen vom Rest des Volkes. Also Gott selber hat es gemacht, dass die alle mit angepackt haben. Wie cool ist das, oder wenn Gott selber den Geist der Leute erweckt? Und ich glaube, wir wünschen es uns auch, so eine Erweckung. Und da dürfen wir einfach drum beten. Wir dürfen zum einen für uns im christlichen Kontext beten, dafür Leiter, dafür Verantwortliche, für das allgemeine Volk, einfach alle Christen und vor allem für uns selber, dass Gott uns neu erweckt, immer wieder seine Sache zu tun. Ich möchte uns das so sagen. Bete für Erweckung bei den Verantwortlichen, beim Rest des Volkes und bei dir selbst. Und wir dürfen das auch im Blick auf unser Land tun. Ich dachte mir, manches ist irgendwie hier bei Haggai doch schon ähnlich wie in unserer Situation zurzeit. Also zum einen haben wir auch Dürre tatsächlich. Und mir hat kürzlich jemand gesagt, er hat ein Bild von jemand gesehen von der Elbe 1903. Da konnte man trockenen Fußes durchgehen. Also da war es noch schlimmer, das gab es damals auch schon. Aber interessant fand ich, was er dazu sagte, was haben die Leute damals wohl getan? Wahrscheinlich haben sie gebetet. Und vielleicht könnten wir es einfach auch tun, wieder um Regen zu beten. Ich habe mich da ertappt gefühlt, ihr merkt es, ich bin da selber bewegt, weil ich habe bisher nicht um Regen gebetet. Vielleicht habt ihr gebetet, das ist super. Aber machen wir es so einfach gemeinsam für Regen beten. Und dann auch das, da hieß es vorher so, das, was einer verdient, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Also vielleicht war damals auch eine gewisse Inflation oder sowas. Wir merken das auch an allen Stellen in der Wirtschaft, klemmt's und hakt's und so weiter. Und immer wieder denke ich mir auch, ja natürlich, es ist doch auch bei uns so, dass eben Gott größtenteils vergessen ist. Und nicht nur bei den Verantwortlichen im Volk, sondern auch im Volk im Allgemeinen. Und deshalb lasst uns auch da beten um eine Erweckung. Bei den Verantwortlichen, beim Volk selber, dass Menschen wieder nach Gott fragen, wieder Ja sagen zu Gott. Und dass wir selber neu erweckt werden und seine Sache tun. Also beten wir für uns als Christen und beten wir gern auch für unser Volk. Das war der erste Teil. Der zweite Teil folgt nächste Woche. Wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, kommt nächste Woche. In dem Fall dürft ihr auch schon ein bisschen spiegeln und dürft ihr auch schon im Voraus lesen, wenn ihr wollt. Und vor allem ist cool, wenn ihr Esra parallel dazu lest. weil, wie vorher gesagt, das waren Zeitgenosse und das ist dann spannend. In Esra wird der Haggai erwähnt und spannend, das dann so zu sehen, wie das eine zum anderen passt und sich ergänzt. Nochmal diese doch viele Punkte von heute. Das eine war, schau zuerst nach Gott, du wirst dabei nicht zu kurz kommen. Das andere einfach kritisch gefragt, kann es sein, dass bei uns Christen in der westlichen Welt der Reichtum unser blinder Fleck ist? Positiv gesagt, es ist dann ein reiches Leben, wenn wir den Willen Gottes tun und mit Gott Abenteuer erleben. Und wir dürfen es wissen, wenn du Gott und seine Sache an den ersten Platz stellst, dann ist er auch der Ermutiger, der Unterstützer. Und auch dieses Bete für Erweckung bei Verantwortlichen, beim Rest des Volkes und vor allem bei dir selbst. Wir nehmen uns einen kurzen Moment der Stille und dann bete ich noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für den Haggai, der deine Botschaft verkünden durfte, aber vor allem auch für den Zerubabel und Jeschua und das ganze Volk, die darauf gehört haben und denen du selbst den Geist erweckt hast, die du selbst erweckt hast. Ich bitte dich, dass du es uns immer wieder gibst, dass wir dich und deine Sache an den ersten Platz stellen und dass wir immer wieder neu uns dir hingeben. Und wir beten, Jesus, dass du ja, die ganze Christenheit in unserer westlichen Welt neu erwächst. Und wir beten, dass das Auswirkungen auf unsere Völker und Länder hat, dass auch hier in unserem Volk, in Deutschland, die Menschen wieder nach dir fragen, dass sie zum Glauben an dich kommen, Jesus. Und dass sowohl Verantwortliche als auch das normale Volk nach dir fragt, das ist unser Wunsch und darum bitten wir dich. Und wir bitten dich ganz konkret auch um Regen, hier für unser Land, aber auch sonst für Europa und wo es in der Welt trocken ist, bitte schenk du einen guten Regen, sodass es nicht gleich zu viel ist und Überschwemmungen gibt, sondern einfach einen guten Regen, der Waldbrände löscht, der die Felder wieder fruchtbar macht. Bitte hilf du, wir haben es nicht verdient, aber wir bitten dich herzlich darum, zu deiner Ehre. Amen. Und gemeinsam wollen wir noch das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.